Neues zur geringfügigen Beschäftigung. Neue Grenze ab Januar 2024, nämlich zu diesem Zeitpunkt wird der Mindestlohn voraussichtlich von 12 Euro auf 12,41 Euro angehoben. So zumindest die Entscheidung der Mindestlohnkommission, wenn es dabei bleibt. Weniger wird es mit Sicherheit nicht, wenn dann eher mehr. Und ein Jahr nach den Geringfügigkeitsrichtlinien ergibt sich daraus ab 2024 eine neue Entgeltgrenze für Minijobber, also geringfügig Beschäftigte. Was das bedeutet, worauf man achten muss, welchen maximalen Betrag darf ab 2024 ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter bekommen? Welches sind die häufigsten Fehler im Arbeitsverhältnis bei den Minijobbern? Und vor allem, welche Konsequenzen haben diese Fehler? Darum geht es in dieser Podcast-Folge einfach recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Herzlich willkommen, mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, es geht auf das Ende des Monats November 2023 zu und wie jedes Jahr erwarten wir zum Beginn des neuen Jahres neue gesetzliche Regelungen. Und das sind zum Beispiel auch die Erhöhung des Mindestlohns und die sich daraus auswirkende Veränderung auf andere Regelungen im Arbeits- und Sozialrecht. Zugleich, das kann so jeder, der im Arbeitsleben aktiv ist, wahrnehmen, kommt es zunehmend durch Krankheitsfälle und durch das Fehlen von Mitarbeitern immer wieder zu mehr Arbeit. Und in solchen Fällen können auch geringfügig Beschäftigte einspringen, allerdings nur in einem begrenzten Rahmen. Das geht zugleich einher mit dem allgemeinen Wunsch von Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt, sich zu dem bisherigen Verdienst aus dem Hauptjob etwas dazu zu verdienen. Hat eben auch was damit zu tun mit den steigenden Preisen und mit der Geldentwertung, mit der Inflation als solches. Und da ist es egal, ob im Handel, Supermarkt oder in anderen Bereichen, ja, man könnte schon sagen, so schön, es steht auf der Tagesordnung der Parteien des Arbeitsverhältnisses, sowohl als auf Arbeitnehmerseite, auch auf der Arbeitgeberseite. Immerhin 7,4 Millionen Menschen, ja, also üben in Deutschland einen Minijob aus, entweder als Haupt- oder überwiegend als Zweitjob. Das Beschäftigungsverhältnis als Minijobber ist beliebt bei Arbeitnehmern wie Arbeitgebern. Wieso das so ist, welche gesetzlichen Grenzen dabei nicht überschritten werden dürfen und welche Konsequenzen bei Nichtbeachtung sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer drohen, das will ich dir in der heutigen Folge mal skizzieren. Es ist ein komplexes Gebiet, was sich auch über die gesetzlichen Grundlagen quer verteilt. Als gesetzliche Grundlage kommt das Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung zur Anwendung. So heißt das Monster, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt. Und dieses Gesetz wiederum verweist auf Regelungen im 4. und 5. Buch des SGB, unter anderem zu den Punkten, die ich angesprochen habe, gibt einen Haufen Querverweise. Und damit du dir das alles nicht aus den unterschiedlichen Gesetzen zusammensuchen musst, fasse ich das mal und auf den Kern reduziert in dieser Podcast-Folge zusammen. Geht dann immer noch tiefer, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ja? Das Erste, was man sich fragt, ist, was sind denn Vorteile der geringfügigen Beschäftigung, also dieses Minijobs, wie ich das so schön jetzt in der Folge bezeichnen werde. Die geringfügige Beschäftigung in Deutschland, also dieser Minijob, bietet sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern eine Reihe von Vorteilen. Einige von denen sind, Arbeitnehmer müssen, wenn sie einen Minijob annehmen, und das insbesondere für den Fall, dass sie neben dem Hauptjob das Ganze machen, keine Steuern oder Sozialabgaben zahlen. Das bedeutet, es kommen in der Regel keine Abzüge auf sie zu und ebenso muss der Arbeitgeber keine Lohnsteuer zahlen, es fallen lediglich Pauschalabgaben des Arbeitsentgelts an. Das so mal im Groben. Ferner genießen die Arbeitnehmer grundsätzlich die gleichen gesetzlichen Rechte wie festangestellte Arbeitnehmer. Beispielsweise, sie haben Kündigungsschutz, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes erfüllt sind. Sie bekommen eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber nach 6 Wochen, auch hier Abstufung. Und sie haben einen Urlaubsanspruch. Wie sich der berechnet, auch das ist eine Geschichte, die ist nicht ganz unkompliziert. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch diesen Minijob neben dem Hauptjob es durchaus möglich ist, mal einen leichteren Nebeneinstieg in einen vielleicht artfremden Beruf zu bekommen oder wo man nicht die Ausbildung hat, ja, in einer Richtung, wo man beim Arbeitgeber mal dann mit einem Minijob anfängt und guckt, ist das was für mich? Und der Arbeitgeber kann gucken, Mensch, genauso kann ich diesen Mitarbeiter bei uns im Team gut einbinden und dann kann aus so einem Nebeneinstieg und so einem Minijob auch der Hauptjob werden. Ja, und vielleicht wird dann der bisherige Hauptjob zum Minijob. Auch das ist ein Vorteil. Und so gibt es noch eine Menge an Vorteilen, die man hier erwähnen könnte. Was ich aber finde als Fazit, für den Mitarbeiter bleibt beim Minijob mehr netto über. Und das insbesondere, wenn er das neben seinem Hauptjob macht. Er hat also eine geringere Belastung mit Abgaben bei gleichen gesetzlichen Rechten wie Vollzeitkräfte. Und Arbeitgeber können flexibler Auslastungszeiten abdecken und haben auch hier bei den Sozialabgaben durchaus Vorteile. Wo Vorteile sind, gibt es auch Nachteile. Und Nachteile des Minijobs, das ist eben gerade das, dass keine Sozialabgaben gezahlt werden, beziehungsweise geringere Sozialabgaben gezahlt werden und dass die Mitarbeiter aus dem Minijob in der Regel nicht sozial versichert sind. Ja, das ist unerheblich, wenn der Minijob nur ein Nebenjob ist oder ein Zuverdienst ist, aber wenn es nur ein Minijob ist oder wenn es mehrere Minijobs sind, dann spielt das schon eine Rolle. Ein weiterer Nachteil, Minijobber haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sollte man also diesen Job verlieren, dann kann man zumindest aus dem Minijob heraus bei der Agentur für Arbeit keine Ansprüche geltend machen. Wo nichts eingezahlt wird, kann auch nichts rauskommen. So sollte es eigentlich sein, auch wenn die Bundesregierung in vielen Fällen das zurzeit anders macht. In der Rentenversicherung sind die Minijobber allerdings pflichtversichert. Ja, davon können sie sich aber auf Antrag befreien lassen. Also hat man einen Hauptjob und sagt, du pass auf, Nebenjob soll nicht in die gesetzliche Rente mit eingezahlt werden, dann geht das durchaus. Ob das von Vorteil ist, darf man im Einzelfall hinschauen. Mit einem Verdienst von bis zu 520 Euro im Monat, und hier sage ich ganz ausdrücklich, Stand 2023, sind die Minijobber nicht krankenversichert. Gegebenenfalls müssen sie sich, wenn sie keinen versicherungspflichtigen Job ausüben, freiwillig krankenversichern oder eine Pflichtversicherung abschließen. Auch hier ein Fazit. Die Nachteile, die ich erwähnt habe, ergeben sich in der Regel dann nicht oder nicht erheblich, wenn der Minijob neben dem Hauptjob ausgeübt wird, also wenn es ein Zuverdienst ist. Ein bisschen anders ist es, wenn überwiegend man keinen Hauptjob, sondern von dem oder dem Minijobs sein Lebenseinkommen irgendwie erwirtschaften muss, ne? Wenn man das daraus sein Leben finanzieren muss. Der Gesetzgeber hat aber ganz bewusst Grenzen eingezogen, in denen die beschriebenen Vorteile genutzt werden dürfen und was die Konsequenz und sprich dann eben die Kehrseite ist, wenn diese Grenzen überwunden oder nicht mehr eingehalten werden, wo die Vorteile nicht mehr genutzt werden können. Denn der Minijob soll eben keine Konkurrenz zur Vollzeitbeschäftigung sein und das wird nachher deutlich, wenn ich euch aufzeige, inwiefern denn mehrere Minijobs miteinander kombiniert werden könnten und wieso der Gesetzgeber dann sagt, nee, pass auf Jungs, dann soll hier kein Vorteil mehr gegeben sein. Ja. Was ganz wichtig ist, wer Minijobber beschäftigt, muss sie bei der Minijobzentrale anmelden. Ja, ganz wichtig, denn wenn Minijobber nicht angemeldet werden, liegt eine Schwarzarbeit vor. Und das ist auch bei einer privaten Haushaltshilfe zum Beispiel der Fall. Wird die also als Minijobber beschäftigt im Haushalt und nicht bei der Minijobzentrale gemeldet, dann kann das mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Und zugleich können eben auch, sofern ein Unfall passiert, ärztliche Behandlungskosten anfallen, diese dann von dem Arbeitgeber der Minijobberin zurückverlangt werden. Also auch nicht ganz unerheblich. Insofern Vorteil nutzen, vernünftig machen, bei der Minijobzentrale anmelden. Wenn man einen Mitarbeiter als Minijobber beschäftigen möchte oder wenn ein Mitarbeiter als Minijobber beschäftigt werden möchte, dann ist es ganz wichtig, dass man sich folgende Fragen im Vorfeld beantwortet, um im Gesetz sauber einordnen zu können, was ich zum Beispiel an Vergütung bekomme, wie viele Stunden ich leisten muss, und so weiter und so fort. Ja? Also die erste wichtige Frage ist, wie viele Stunden können Minijobber pro Monat maximal arbeiten, damit sie auch als Minijobber im Sinne des Gesetzes gelten. Die maximal mögliche Arbeitszeit von Minijobbern lässt sich aus dem Stundenlohn und der Verdienstgrenze errechnen. Es gibt also nicht einfach so eine feste Zahl, wo man sagt, ja, jeder Minijobber darf pro Woche, sage ich jetzt mal, 10 Stunden arbeiten. Das ist deswegen nicht möglich, weil es darauf ankommt, mit welchem Bruttostundenlohn der Minijobber vergütet wird. Denn abgestellt wird auf die Vergütung. So, und da gibt es eine Formel, die ist auch im Gesetz unglaublich kompliziert beschrieben. Ich würde die mal so ein bisschen eindampfen für dich. Das heißt, die Formel lautet Verdienstgrenze durch Stundenlohn gleich maximale Stundenanzahl pro Monat. Ja. Da stellst du dir sicherlich jetzt die Frage, und was ist die Verdienstgrenze? Genau, das ist die zweite Frage, die du beantworten musst. Die Verdienstgrenze ist gesetzlich normiert und beträgt zurzeit, also im Jahr 2023, 520 Euro pro Monat. Sie erhöht sich zum 01.01.2024 durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 538 Euro monatlich. Für die durchschnittlich mögliche Wochenarbeitszeit muss die monatliche Stundenzahl nochmals durch 4,33 geteilt werden. Ja. Klingt kompliziert, deswegen empfehle ich dir auch im Zweifel auf unseren Blog nochmal nachzulesen. Ich stelle da auch noch eine Tabelle ein, ich erkläre das noch ein bisschen näher. Ist gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt anhört, aber man muss das teilweise sehen, gerade wenn man vielleicht sagt, naja, pass auf, für 12 Euro Stundenlohn oder dann eben ab 2024 dann mit dem höheren Stundenlohn kann ich keinen Mitarbeiter gewinnen. Der will vielleicht 13 oder 14 Euro die Stunde brutto haben. Dann ergibt sich daraus auch eine andere Berechnung, wie viele Wochen Arbeitsstunden überhaupt von dem Arbeitnehmer geschuldet sind. So, in der Konsequenz ist es dann so, dass du sagst, okay, welcher Bruttostundenlohn wird gezahlt, ne? Und viertens, welche maximale Arbeitszeit pro Monat ist dann zulässig? Also du sagst als erstes, okay, wie viele Stunden brauche ich den Minijobber oder wie viele Stunden kann der Minijobber einbringen pro Monat? Dann musst du die Verdienstgrenze wissen und dann eben mit welchem Bruttostundenlohn ist der Minijobber bereit oder bist du bereit zu zahlen? So, daraus errechnest du dann die maximale Arbeitszeit pro Monat, die dann zulässig ist. Ja? So, und wenn du das auf die Woche runterbrechen willst, wie gesagt, musst du nochmal 4,33 Wochen, das musst du also durch 4,33 teilen, damit du da hinkommst. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich glaube, das wird dann deutlicher, sonst steigst du mir nämlich an der Stelle aus dem Podcast aus, sofern du das Ganze nicht bei YouTube anguckst. Also beispielhaft ergeben sich beim folgenden Arbeitszeiten pro Monat bei einer Verdienstgrenze von 520 Euro im Stand 2023 folgende Werte. Mindestlohn 12 Euro ist der Bruttostundenlohn. So, maximale Arbeitszeit pro Monat sind dann 43,3 Stunden. Maximale durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche 10,1 Stunden. Ja, kannst du runden, kommst du ganz gut mit hin, aber dann weißt du, bei dem Mindestlohn 12 Euro hast du so maximal 10 Stunden die Woche, wo du einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin beschäftigen kannst. Hast du jetzt einen Bruttostundenlohn von 16 Euro, dann heißt das natürlich, dass sich die Zeiten reduzieren. Die maximale Arbeitszeit pro Monat ist dann 32,5 Stunden. Das aufgeteilt auf die Woche ergibt 7,5 Stunden. Ja, und das nochmal zum Abschluss, letztes Beispiel. Bruttostundenlohn von 20 Euro bedeutet maximale Arbeitszeit pro Monat 26 Stunden und maximale durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche 6 Stunden. Also die Tabelle und Berechnung, wie gesagt, guck dir das auch auf dem Blogbeitrag der Kanzlei Wulff und Kollegen an. Dann kannst du auch bei Zahlung eines höheren Bruttostundenlohns die Stunden ermitteln, die du den Minijobber maximal beschäftigen kannst oder du als Minijobber beschäftigt werden darfst. Die genaue Adresse, wo du diesen Blogbeitrag lesen, nachlesen kannst, anschauen kannst, nenne ich auch zum Schluss dieser Podcast-Folge nochmal. und du findest sie wie alle meine Angaben in den Shownotes. Damit die gesetzlichen Grenzen nicht überschritten werden, sollten die Arbeitgeber die regelmäßigen Arbeitszeiten kontrollieren. Dieser Hinweis, wenn du jetzt sagst, ah toll, dann sage ich, sorry, der sollte eigentlich überflüssig sein, weil ich habe überlegt, ob ich den hier überhaupt erwähne, da die Arbeitszeiten dokumentiert werden müssen. Ja, diese Verpflichtung, die sollte jeder mittlerweile kennen. Wenn du noch nichts davon gehört hast oder nicht weißt, wieso, dann hör dir auch meine Podcast-Beiträge in meiner, dieser Podcast-Bibliothek an. Da habe ich das von der Entstehung bis zu dem, was du jetzt beachten musst, mal auseinandergenommen schon und noch ausgeführt. Aber bleiben wir bei den Minijobbern. Der eine oder andere hat vielleicht schon bei dem, was ich ausgeführt habe, das ein bisschen rausgehört und sich die Frage gestellt, wie viele Minijobs darf man gleichzeitig haben? Ist ja eine berechtigte Frage, ja. Und die Antwort, grundsätzlich dürfen unbegrenzt viele Minijobs nebeneinander ausgeübt werden. Aber die meisten Vorteile gelten nur für den ersten Minijob. Auf den zweiten und weitere Minijobs fallen regulär Lohnsteuer sowie Abgaben für Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung an, also wie beim normalen Arbeitsverhältnis. Ja? Lediglich von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung sind alle Minijobs befreit. Arbeitgeber müssen daher vor einer Beschäftigung eines Minijobbers über einen Personalfragebogen, wo bestimmte Fragen gestellt werden, wenn du wissen willst, welche, schreib mir, schreib meinem Team. Also die Arbeitgeber müssen nach dem Fragebogen ermitteln, ob es sich bei dem geplanten Minijob um den ersten oder einen weiteren Minijob des Beschäftigten handelt. Weil das löst beim Arbeitgeber andere sozialversicherungspflichtige Leistungen aus und damit auch andere Kostenstellen. Und dann muss man schauen, ob der Vorteil dieser geringfügigen Beschäftigung auch ein Vorteil ist, wie ihn der Arbeitgeber in Anspruch nehmen möchte. Ja? Eine weitere Frage, die dann sich automatisch ergibt, ist, was passiert, wenn diese gesetzliche Grenze überschritten wird? Ja, wieso ist denn das so schlimm? Also, vielleicht ist doch völlig wurscht. Ja? Und was ist denn diese gesetzliche Grenze überhaupt? Und da wird es nochmal spannend, weil da eben sehr häufig auch ein Irrglaube bei den Arbeitgebern vorhanden ist. Denn die Geringfügigkeitsgrenze, die sogenannte jährliche Entgeltgrenze bei Minijobbern, ist im Jahr 2023 häufig mit 6.240 Euro benannt. So. Dieser Betrag als sogenannte Entgeltgrenze ist erstmal richtig, 6.240 Euro brutto. Aber danach denken die meisten HR-Abteilungen der Arbeit bzw. der Arbeitgeber als solches, ne, dass dieser Betrag durch 12 gleiche Teile zu teilen ist und dann dieser maximale Betrag im Monat festgeschrieben ist, der kann an den Mitarbeiter maximal gezahlt werden, von diesem darf nicht abgewichen werden, hier habe ich keinen Spielraum. Falsch. Ja, das ist, muss man so sagen, falsch, denn hier liegt in der Tat der häufigste Fehler bei der Anwendung der gesetzlichen Regelung und vielen HR-Abteilungen und Mitarbeitern ist das nicht bewusst. Es besteht viel mehr Spielraum als geglaubt. Und das ist mir wichtig, da lege ich jetzt mal so ein bisschen den Schwerpunkt auch drauf in dieser Folge. Denn bei unvorhergesehenen Überschreitungen, ganz wichtig, unvorhergesehenen Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze, in einzelnen Kalendermonaten ist das unschädlich, solange dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro, wie gesagt, 2023, in dem für die Ermittlung des regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelts zu berücksichtigen Jahreszeitraums nicht überschritten wird. Ja? Dabei wird also vom Ende des Monats, in dem die Mehrarbeit anfällt, rückwärts laufend ein Zeitjahr betrachtet. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt beim 1.12., dann wird also rücklaufend 12 Monate betrachtet. So, und insofern ist man durchaus flexibel in den Monaten, ja. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, die der eine oder andere jetzt schon mal mitnehmen kann. Und es gibt noch eine weitere tolle Möglichkeit, ein über diese Jahresentgeltgrenze, wie gesagt, 2023 6.240 Euro. Also ein über diese Jahresentgeltgrenze hinausgehende, nur gelegentlich und nicht vorhersehbare Überschreitung ist im Monat der Überschreitung bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze, das sind also 1040 Euro im Monat in 2023, möglich. Und das führt dann nicht zur Beendigung der geringfügig entlohnten Beschäftigung, ja, was ja die Konsequenz sonst wäre. Also als als gelegentlich ist dabei ein Zeitraum von bis zu 2 Kalendermonaten, also 2 Entgeltabrechnungszeiträumen, innerhalb des Zeitjahres gemeint. Ja, also überschreitest du jetzt meinetwegen, weil du saisonal im Gastro im Dezember oder im November und Dezember Leute brauchst, da die Stunden und den Faktor, dann kannst du bis zu 1040 Euro zahlen. Das muss sich dann bloß wieder ausgleichen. Und daraus ergibt sich eben ein maximaler Jahresverdienst in der Höhe des 14-fachen der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze. Und das sind eben aktuell für 2023 somit 7.280 Euro. Das macht einen Unterschied zu den 6.240. Da kann man sowohl dem Mitarbeiter mehr zukommen lassen, der da mehr erwirtschaften kann, auch für den Arbeitgeber, gerade in der heutigen Situation, etwas, was man wissen sollte, um flexibel arbeiten zu können. Für 2024 wäre das dann ein Betrag von 7.532 Euro statt 6.456 Euro. Ja, Zahl, nimm die mit oder lese die nach, denke ich, ganz, ganz wichtig. Damit das Ganze funktioniert, musst du definieren, was ein unvorhersehbares Ereignis ist. Der Gesetzgeber lässt das zu. Du musst dich bloß damit beschäftigen. Ein unvorhersehbares Ereignis liegt zum Beispiel vor, wenn der Minijobber oder die Minijobberin einen anderen, wegen Krankheit zum Beispiel ausgefallenen Arbeitnehmenden vertritt. Gleiches gilt beispielsweise auch, wenn der Minijobber mehr Arbeit leistet, weil ein anderer Arbeitnehmer durch eine Krankheit, zum Beispiel wegen der Betreuung seiner Kinder oder zum Zeitpunkt der Quarantäne ausfällt. Ne, also die Dinge, die wir jetzt gerade feststellen, dass Mitarbeiter ausfallen und es müssen diese Spitzen irgendwie abgefangen werden können. Und was zum Beispiel auch eine ganz tolle Geschichte ist, auch eine leistungsorientierte oder vom Geschäftsergebnis abhängige Prämie ist nicht planbar und nicht vorhersehbar. Und damit ist sie unvorhersehbar. Und damit kann auch der geringfügig Beschäftigte durchaus von einer Prämie partizipieren. Der kann einen Vorteil davon haben. Ja? Anders ist es bei der Vertretung zum Beispiel von Mitarbeitern durch planbaren Urlaub. Hier wäre die Überschreitung der gesetzlichen jährlichen Entgeltgrenze problematisch, weil der Arbeitgeber weiß in der Regel, dass er einen Urlaubsplan machen kann und sogar muss, dass er Mitarbeitern den Urlaub geben muss, dass er sie darauf hinweisen muss und so weiter und so fort. Thema Urlaub findest du auch was in meiner Podcast-Mediathek, kürze ich an dieser Stelle ab. Wenn also diese benannten Grenzen überschritten werden, also der Minijobber mehr Geld erhält, und das ist nicht innerhalb der von mir gezeigten Ausnahmetatbestände, muss der Arbeitgeber zwingend reagieren. Denn andernfalls würde sich dieses Arbeitsverhältnis nicht mehr als Minijob abrechnen und betrachten lassen. Die ganzen Vorteile würden verloren gehen. Es würde als ein sogenanntes, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, normales Arbeitsverhältnis geführt werden. So, und stellt sich erst im Nachhinein heraus, dass ein Minijob für ein abgelaufenes Beschäftigungsjahr, für abgelaufene Beschäftigungszeiträume wegen Überschreitens der Entgeltgrenze nicht vorlag, was der Arbeitgeber aber hätte erkennen müssen, ist rückwirkend eine mehr als geringfügige Beschäftigung bei der zuständigen Krankenkasse zu melden. Ja, also hier Meldepflicht. Hinsichtlich der in diesem Zusammenhang nachzuzahlenden Sozialversicherungsbeiträge zu beachten, dass ein unterbliebener Abzug der Arbeitnehmeranteile grundsätzlich nur bei den nächsten 3 Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt werden darf. Hat der Arbeitgeber diesen Zeitpunkt versäumt, muss er die gesamten Beitragsanteile selbst tragen. Der Arbeitnehmer ist ja nicht mehr heranzuziehen dafür. Also der Nachteil liegt beim Arbeitgeber zu großen Teilen, wenn der nicht aufpasst. Hat der Arbeitgeber planmäßig, also vorsätzlich, ein Arbeitsverhältnis als geringfügiges geführt, obwohl er wusste oder hätte wissen können, dass die Voraussetzungen nicht vorlagen, dann könnte er sich sogar damit strafbar gemacht haben. Die Erfüllung des Straftatbestandes des Paragraphen 266a StGB kommt in Betracht und die sieht ein Strafmaß, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor. Also kein Kavaliersdelikt. Damit dir keine hohe Nachzahlung an die Krankenkasse oder die Rentenversicherung drohen, die Vorteile der geringfügigen Beschäftigung genutzt werden können und auch Geldstrafen verhindert werden, kannst du diesen Beitrag, wie gesagt, auch auf unserem Blog der Kanzlei Wulff und Kollegen unter www.kanzlei-wulff.de nachlesen. Bei individuellen Fragen ruf gern durch unter 03931 25272222 oder schreibe meinem Team Arbeitsrecht unter info@kanzlei-wulff.de. Wenn das jetzt zu schnell war, die Adressen findest du, wie gesagt, in den Shownotes zu dieser Folge. Lies danach, schreib meinem Team Arbeitsrecht, wir helfen dir gern. Wenn du mehr solche Tipps hören oder lesen möchtest, dann abonniere jetzt gleich diesen Podcast oder unseren YouTube- oder TikTok-Kanal. Auch diese Adressen findest du in den Shownotes. Wenn du anderen helfen willst, wenn du sagst, das wäre für jemanden interessant, dann teile gerne diese Folge. Geh auch mit uns in den Austausch in den sozialen Medien. Und eins nicht vergessen, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein möchtest, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Einfach Recht, deinem Podcast zu Fragen und Antworten im Arbeitsrecht, dann vergesse nicht zu abonnieren. Bis dahin, bis ganz bald, dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator. Ciao, ciao.